Hallo und herzlich willkommen zu Trick 17, dem starken Podcast zu den SDGs. Ich bin's wieder, der Nick, und heute reden wir über das Nachhaltigkeitsziel Nummer 13, Maßnahmen zum Klimaschutz. Ich bin froh, auch heute wieder dieses Thema nicht alleine zu bespielen und begrüße ganz herzlich meine beiden Gäste, Anita Merzbacher und Chiara Kühn. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo, lieber Nick.
Hi, Nick.
Genau, ihr beide, erstmal auch danke für die etwas weitere Anreise. Ihr kommt ja nicht hier aus der Metropolregion Rhein-Neckar und seid auch separat eigentlich angereist aus verschiedenen Ecken, aber arbeitet für das gleiche Unternehmen, und zwar UNO-INO. Darüber werden wir heute auch sprechen. Könnt ihr vielleicht kurz als Einstieg den Hörerinnen und Hörern sagen, was sich hinter UNO-INO verbirgt?
Also UNO-INO oder You Know I Know ist ein Netzwerk, was sich zum Ziel genommen hat, Wirtschaft zu transformieren in Richtung mehr Nachhaltigkeit. Und unser Motto ist so, wir wissen alle, dass Nachhaltigkeit ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, und wir wollen Nachhaltigkeit aber weg aus dem Kopf eigentlich hin mit ganz viel Herzblut in unsere Hände bringen. Also wir wollen Nachhaltigkeit umsetzen, und unser Motto ist so, du weißt es, ich weiß es, also you know, I know, und lass es uns zusammen angehen. Also wir wollen mit möglichst vielen und wir natürlich in unserem Netzwerk als Unternehmensberater mit Unternehmen die Wirtschaft verändern, nachhaltiger machen, ja, da möglichst viel Impact bewegen. Das ist so unser Ziel als you know, I know. Oder UNO-INO, wir haben beide Namen, also das bespielen wir auch gerne, dass wir wirklich sagen, okay, es geht Deutsch, aber es geht auch Englisch.
Das wollte ich gerade sagen, ne? Ja. Nicht, dass mir der kleine Fauxpas direkt am Anfang unterlaufen ist, den Namen falsch ausgesprochen. Okay, aber es ist gut, dass ihr beide Namen nehmt. Ich glaube, ich bleibe bei UNO-INO, weil ich mir das jetzt so eingeprägt habe, aber jetzt weiß ich auch, I know, dass ihr auch you know seid.
Und tatsächlich ist es auch schön, weil es eine gute Assoziation zu den UNO, also einerseits zu UNO hat, aber andererseits auch zu diesem Kartenspiegel, und wir wollen das mit dem Namen auch etwas spielen, und genau, ja. Das ist auch so der Hintergrund.
Es bleibt dann ja auch im Kopf, also ja. Das finde ich dann auch schön, also auch in Anführungszeichen, wenn man jetzt darauf hingewiesen wird, auch dass man es beidseitig dann ja. Aussprechen kann, oder dann bleibt es auf jeden Fall auch im Kopf und hat direkt eine Assoziation dazu. Genau, also liebe Hörerinnen und Hörer, ist es euch überlassen, wie ihr es nennt. Ihr findet es auf jeden Fall, wenn ihr UNO-INO googelt, dann findet ihr es auf jeden Fall. Ich meine, du hast viele Sachen jetzt auch schon angesprochen, worüber wir heute auch sprechen werden. Was du auch angesprochen hast, von eurem Selbstverständnis, ihr seht euch als Netzwerk, also ein Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften. Passt auch sehr gut zu den SDGs, weil vielleicht fragen sich jetzt Leute, was hat nachhaltige Unternehmenstransformation jetzt direkt mit Maßnahmen zum Klimaschutz zu tun? Darauf werden wir jetzt auch gleich kommen. Aber bei den SDGs generell geht es ja auch um dieses gemeinsame Zusammenspiel. Also nochmal für alle, die SDGs, das sind ja Zielsetzungen der Vereinten Nationen zur nachhaltigen Entwicklung, und das auf ökonomischer, ökologischer und sozialer Ebene. Und was hier eigentlich wirklich so ein bisschen innovativ, komplett neu ist, dass wirklich sich alle Länder, alle Staaten dazu verpflichtet haben, diese Zielsetzung bis 2030 anzugehen und auch zu erfüllen. Dementsprechend ist auch wichtig, dass sämtliche Bereiche, der soziale Bereich, der politische Bereich, aber auch die Individuen und eben aber auch die Wirtschaft da mitmachen. Ihr habt euch speziell die Wirtschaft rausgesucht. Da wäre jetzt meine Frage, warum? Also warum geht ihr gezielt an Unternehmen und versucht, sie nachhaltiger aufzustellen?
Ich würde dann einfach mal beginnen. Ich habe ja ganz am Anfang meines Berufsstarts, sage ich mal, BWL schlicht normal studiert und habe aber gesagt, so, das kann eigentlich nicht das gewesen sein in die schlicht normale BWL, und habe dann gesagt, okay, Nachhaltigkeit ist ein Thema, das wird mich echt extrem interessieren, und ich sehe auch, dass das Thema Nachhaltigkeit in den Unternehmen ein extrem hoher Hebel ist. Also ich meine, da wird auch super viel CO2 und alles ausgeschüttet, da kann man super viel erreichen, und deswegen BWL, sag ich mal, zu verbinden mit dem Know-how, was man aus dem Studium kennengelernt hat, jetzt dann in dem Unternehmen zu verankern in Richtung Nachhaltigkeit, da etwas für meine junge Generation, aber auch für die, die alle noch kommen, etwas zu leisten, das sehe ich als sehr, sehr wichtig an, und da möchte ich mich sehr, sehr gerne engagieren.
Also wir können ja vielleicht mal sagen, die Chiara ist eher so ein Jungspund bei uns. Die Chiara ist noch keine 30 und ich bin schon über 50. Also von daher habe ich etwas länger Lebenserfahrung. Warum gehen wir in die Wirtschaft? Ich glaube, das ist ein Riesenhebel. Die Unternehmen, da fließt viel Geld. Also da, wie die Chiara sagt, wird viel CO2 natürlich auch produziert, da kann man gut einsparen. Die Unternehmen müssen auch was tun. Es gibt eine aktuelle Studie, wie die Unternehmen in Deutschland, also wie sehr die Unternehmen nachhaltig aufgestellt sind, das ist erschreckend. Also es ist einstellig, also und von daher muss man wirklich was tun. Es gibt auch von der Regulatorik, alle haben sich ja schon von dem European Green Deal gehört. Die Politik mischt sich da auch ganz massiv ein und die Unternehmen stellen sich auch alle auf, das merken wir. Und da sind einfach super Hebel und klar, wir im Netzwerk haben viele Kompetenzen, wir sind interdisziplinär aufgestellt, haben aber ganz, ganz viel Unternehmensberater und auch Kollegen, die aus der Wirtschaft kommen und die auch gern einfach dabei unterstützen, Unternehmen nachhaltiger zu machen oder, sag ich mal, für neues Wirtschaften zu stehen. Also das ist so unser Anspruch und wir denken einfach, dass in den Unternehmen sehr, sehr gute Hebel sind und da auch einiges zu tun ist.
Genau, ihr habt jetzt beide angesprochen, dass in den Unternehmen sehr, sehr viele Hebel sind, wo man dran ansetzen kann. Noch einmal kurz die Frage an dich, Anita, weil du es gesagt hast, viele haben vielleicht vom European Green Deal gehört. Ich denke aber nicht alle Hörerinnen und Hörer. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, was der European Green Deal ist, damit die Hörerinnen und Hörer das einordnen können?
Also der European Green Deal ist quasi eine Initiative der EU, der auch regulatorische Vorgaben folgen. Also das heißt, die EU hat sich Klimaziele gesetzt und hat gesagt, wir müssen was in Richtung Klimaneutralität tun. Wir müssen aber auch, es geht nicht nur um CO2, es geht auch um Sachen wie Biodiversität und. Und da gibt es eben massive Vorgaben in Richtung der Unternehmenswelt und auch in Richtung der Politik, was zu tun ist, um eben in Europa auch, sag ich mal, entsprechend der Klimaziele aufzustellen. Also das ist quasi was die EU sich gegeben hat und was in nationales Recht sukzessive umgesetzt wird. Da gibt es, sage ich mal, die EU-Taxonomie und gibt viele, viele Vorgaben, die einfach dazu führen, dass die Unternehmen ja angehalten sind, sich aufzustellen. Nachhaltigkeitsberichterstattung ist auch sowas, aber auf jeden Fall gibt es so den Rahmen. Wir wollen aber gar nicht so sehr auf die Regulatorik abzielen. Es ist schön, dass es das gibt, das wird auch kommen. Aber wir sagen auch, in der Nachhaltigkeit liegt auch Chance für die Unternehmen. Wir sind total davon überzeugt, dass Unternehmen, die sich nachhaltig aufstellen, eben viel mehr Wettbewerbsvorteile haben. Konsumenten und alle anderen Stakeholder, also viele, viele, viele wollen einfach nachhaltigere Produkte, nachhaltigere Dienstleistungen. Die Erkenntnis, dass wir was zur Rettung unseres Planeten beitragen müssen, ist eigentlich allgemein angekommen. Und wir unterstützen eben bei dem Wie und der European Green Deal eben auch. Gibt so eine Idee, also wie können die Unternehmen das umsetzen?
Schön. Wie gesagt, da kommen wir gleich auch noch dazu. Vielleicht auch, um das einzuordnen für unsere Hörerinnen und Hörer, weil warum wir jetzt gerade über die Wirtschaft sprechen, wenn es eigentlich um Maßnahmen zum Klimaschutz geht. Ein ganz, ganz großes Thema beim SDG 13 ist auch das Pariser Klimaabkommen, wo es darum geht, dass die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts nur um 1,5 Grad maximal steigt. Die Tendenz aktuell ist, wenn wir so weitermachen, wie wir weitermachen, dass es um bis zu 3,2, 3,5 Grad steigt. Das heißt, wir sind gerade aktuell weit, weit davon entfernt, dieses Ziel zu erfüllen. Und selbst die Corona-Krise, da wurden die Treibhausemissionen um bis zu 6%, habe ich gelesen, reduziert. Aber wir müssten eigentlich die um bis zu zwischen 7% und 8% reduzieren jährlich, um wirklich das Ziel zu erreichen. Nach der Corona-Krise ist die Tendenz ja eher steigend wieder. Also wir sehen, oder liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht auch oder ihr hört auch, da muss auf jeden Fall viel angesetzt werden. Und ein Riesenhebel ist dabei natürlich die Wirtschaft. Also die Wirtschaft muss sich klimaresistenter, klimaneutraler aufstellen. Ihr habt gemeint, es gibt viele Hebel in der Wirtschaft. Welche Hebel sind es? Und wie wollt ihr diese Hebel, sage ich mal, mobilisieren?
Ich kann ja mal einmal auf die Hebel eingehen, die wir so meinen. Viel kann man natürlich über die Digitalisierung und Innovation eingehen, aber auch entsprechende Mobilitätskonzepte müssen erneuert werden oder aufgestellt werden. Wie kommen heutzutage die Mitarbeiter zum Arbeitsplatz, um ja, ihre Arbeit zu errichten? Aber es geht halt auch total viel um Ressourcenschonung, wie zum Beispiel in Rechenzentren, die eingespart werden könnten, durch gewisse Strom oder auf Ökostrom umstellen, Also solche Hebel können natürlich, ich sage jetzt mal, gezogen werden, um die CO2-Ziele oder Klimaziele und auch Maßnahmen dagegen zu steuern und auch einzuhalten.
Wie machen wir das? Also wir gehen quasi in Unternehmen rein und bieten denen an, erstmal Transparenz zu schaffen, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, erstmal so zu erkennen, wo habe ich denn heute welche Treibhausemissionen, wo verbrauche ich denn heute CO2? Und das kann man heute relativ einfach machen. Man kann quasi, es gibt Klimarechner, wir bieten auch einen an, den bringen wir auch mit. Es gibt aber auch andere Unternehmen, also diese Transparenz über den eigenen, man nennt es Unternehmensfußabdruck. Also so eine Transparenz, also wie viel verbrauche ich als Unternehmen? Und dann habe ich ja so eine quasi so eine Aufstellung, wo ich die größten Hebel habe. Und ganz viel, hatte Chiara gerade schon gesagt, ist natürlich sowas wie Pendlerverkehr. Ist meist sehr, da gibt es sehr viel Potenzial. Oder auch eine ganz einfache Umstellung auf Ökostrom oder Fernwärme. Klar, Energie ist ein Riesenthema, weg von fossilen Energieträgern. Aber es gibt quasi dann so eine Maßnahmenliste, wo kann ich denn heute schon reduzieren? Und da ist uns immer ganz wichtig, alle Mitarbeiter mitzunehmen. Und auch da die jungen Mitarbeiter mitzunehmen. Das ist ganz wichtig, weil Nachhaltigkeit und Klimaschutz gehört allen im Unternehmen und das ist uns ganz wichtig. Das kann nicht nur in einer Abteilung sein, sondern überall und alle können sich da beteiligen. Und deshalb also so diese Transparenz dann reduzieren und wenn ein Unternehmen klimaneutral werden will, das machen ja manche Unternehmen, also Bosch ist so ein Vorzeigeunternehmen, 2020 schon klimaneutral gewesen, kann man natürlich auch kompensieren. Also es gibt auch die Möglichkeit, die Tonnen CO2, die man dann eben produziert, auch zu kompensieren. Und da gibt es gute Kompensationsmöglichkeiten. Muss man natürlich gucken, mit welchen Kompensationspartnern will man zusammenarbeiten. Aber da gibt es auch gute Möglichkeiten. Also wir denken immer den Reduktionspfad vor dem Kompensationspfad. Also Reduktion muss zunehmen, Kompensation abnehmen. Aber wir glauben auch, dass wir eine weltweite Verantwortung haben. Deshalb ist Kompensation immer auch eine Möglichkeit.
Ich fand es auch ganz spannend. Du hast in unserem Vorgespräch auch gesagt, dass du der Meinung bist, dass es komplett nur mit Reduktion nicht geht. Also, dass Kompensation auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Tool ist. Spannend trotzdem, dass es reduziert werden muss. Aber ganz ohne geht es nicht. Was ich auch spannend fand, ihr habt ja auch verschiedene PDFs, die man sich bei euch auf der Seite runterladen kann. Also auch, liebe Hörerinnen und Hörer, für euch, wenn ihr das Thema interessant findet, gerne auf die Seite gehen. Werden wir dann auch auf unseren Social-Media-Kanälen verlinken. Da stand bei Kompensation, das fand ich ganz spannend, die Zusätzlichkeit. Kannst du da vielleicht oder könnt ihr kurz dazu was sagen? Was bedeutet die Zusätzlichkeit im Rahmen von Kompensation?
Wir haben ja Netzwerkpartner, mit denen wir kompensieren. Und da ist es so, dass wir tatsächlich Unternehmen haben, die gerne in nicht nur in Anführungszeichen in Afrika oder in anderen Ländern quasi ihre Projekte haben wollen, sondern auch in Deutschland oder hier zum Beispiel Aufforstungsprojekte hier in der Gegend machen wollen. Und das kann man natürlich sehr schön verbinden. Man hat einerseits vielleicht ein Projekt in Afrika, wo man in Richtung Solar irgendwas machen kann, aber dann was Doppeltes in Deutschland, wo man mit Mitarbeitern oder Kunden zusammen auch Baumaufforstungsprojekte macht. Und was uns immer ganz wichtig ist, dass die Tonne CO2 auch genügend teuer ist. Also wenn jemand heute eine Kompensation für 5 Euro macht, das ist nicht möglich. Also ich bin eher bei 40 plus und wenn man dann sowas Doppeltes macht, ist das natürlich teurer, als wenn man, was Einfaches macht. Und deshalb bin ich auch eher ein Befürworter, die Tonne CO2 eher teurer zu machen. Und ich glaube, alles, was auf 30 Euro plus ist, okay, alles drunter, finde ich schwierig. Muss man sich dann genau anschauen. Und es ist immer noch relativ billig, in Anführungszeichen, weil es ja auch eine Kritik ist, zu sagen, okay, ich kaufe mich frei. Und ich glaube, das ist aber bei vielen Unternehmen, die das Thema ernsthaft angehen, nicht der Fall, weil die immer parallel mit der Kompensation auch die Reduktion angehen. Ich glaube, das muss man mal beides denken. Und ich persönlich kenne kein Unternehmen, wo wir jetzt unterwegs sind, das tatsächlich nur kompensiert und nicht reduziert. Also das macht keinen Sinn.
Mhm. Im Kontext fällt ja auch oft, sage ich mal, das Wording Greenwashing. Also ich denke, dass gerade bei vielen Leuten, die sich wirklich auch für Nachhaltigkeit interessieren, vielleicht auch kritisch auf die Wirtschaft geschaut wird, auch kritisch auf Unternehmen geschaut wird, vielleicht auch kritisch auf große Unternehmen geschaut wird und dann oft, wie gesagt, dieses Wording kommt, ist doch eh nur Greenwashing, die machen gar nichts, die haben Geld, die machen vielleicht auch gute Publicity, aber eigentlich ist ja nicht viel Substanz dahinter. Wie geht ihr vielleicht mit sowas um, auch wenn ihr Unternehmen beratet? Nachhaltigkeitskommunikation beispielsweise ist bei euch auch ein großes Thema. Seht ihr wirklich auch die Gefahr von Greenwashing viel in dem Bereich oder ist das wirklich vielleicht auch was gar nicht so weit verbreitet ist, aber irgendwie einfach so rumschwirrt immer im Raum?
Ich glaube halt, dass dadurch, dass man sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, kommt ganz schnell das Thema Greenwashing auf. Aber der Gedanke erstmal, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen, ist ja schon mal super positiv. Ich glaube einfach, dass sehr viel darüber gesprochen wird und auch sehr schnell gedacht wird, oh, ist das jetzt ausreichend zur Nachhaltigkeit oder fängt jetzt hier schon Greenwashing an oder wo endet es überhaupt?
Genau, also Greenwashing ist tatsächlich, da haben Unternehmen wirklich Angst davor. Also vor Greenwashing haben viele Unternehmen Angst. Es ist aber häufig gar nicht der Fall, weil Unternehmen beschäftigen sich heute mit dem Thema und uns ist es wichtig, die Ernsthaftigkeit. Die Ernsthaftigkeit mit dem Thema ist dann gegeben, wenn man in sein eigenes Kerngeschäft schaut. Das ist, glaube ich, total wichtig. Also, und deshalb ist dieses Thema Kerngeschäft und wie passt es zur Nachhaltigkeitskommunikation? Und eine Nachhaltigkeitskommunikation muss immer glaubhaft sein. Und also was wir machen, wir laden Unternehmen ein, quasi ihre eigene Nachhaltigkeitsstory zu erzählen. Wie sind wir denn dahin gekommen? Also warum ist uns Nachhaltigkeit wichtig? Und was ist unser Pfad? Weil es ist ein Weg. Und das ist, glaube ich, das, was Kunden und andere Stakeholder auch begreifen. Nämlich nachhaltig ist man nicht von jetzt auf gleich. Man macht sich auf den Weg und dann gibt es viele Stationen, gibt es viele Leuchttürme und genau, und dann gibt es vielleicht auch mal was, wo man einen Shitstorm bekommt. Keine Ahnung, gab ja dieses Beispiel jetzt von Aldi, was quasi von der Wettbewerbsbehörde tatsächlich ja dann als Greenwashing auch bezeichnet wurde. Dann hat Aldi aber relativ schnell und von der Kommunikation her gar nicht so unclever sehr schnell diesen Standard in Richtung Tierhaltung, dass sie da besser werden. Und ja, also da muss man sich als Verbraucher halt fragen, ist das jetzt ernsthaft? Und diese Initiative in Richtung bessere Tierhaltung ist bei Aldi jetzt schon glaubhaft. Und das davor, was da jetzt Greenwashing war, ich glaube, da muss man einfach reinarbeiten und nicht zu viel Angst haben. Weil natürlich kann man das dann auch Presseshitstorm oder whatever, natürlich kann immer alles als Greenwashing bezeichnet werden, aber ich glaube, damit muss man dann in Zweifel leben. Also wichtig ist Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit im Kerngeschäft. Die Bienen auf dem Dach und, sag ich mal, die Solaranlage reicht nicht aus, das muss man auch sagen. Also Nachhaltigkeit muss ins Kerngeschäft und wenn ich Rechenzentrumsdienstleister bin, dann muss ich ein grünes Rechenzentrum zur Verfügung stellen. Wenn ich eine grüne Bank bin, muss ich natürlich grüne Kredite anbieten oder grüne Investments. Also man muss immer gucken, was das Kerngeschäft ist. Und wenn man da nachhaltig ist, dann hätte ich nie Bedenken wegen Greenwashing.
Ja. Finde ich aber auch spannend, also auch das, was sie angesprochen hat, auch einfach mal loslegen. Ne? Und ja. Ist ja oftmals auch dieses Schwarz-Weiß-Denken oder positiv-negativ. Ne? Also oftmals werden ja diese Phasen dazwischen gar nicht so sehr wahrgenommen und dann wird jemand, der sich vielleicht gerade auf dem Weg macht, das auch ein bisschen kommuniziert, das Greenwashing bezeichnet und dann vielleicht aber auch abgeschreckt weiter in den Bereich zu gehen, anstatt jemandem dann auch wirklich dieses Zutrauen und auch ein bisschen dieses Empowerment zu geben, okay, ihr seid auf dem richtigen Weg, ihr habt zumindest dieses Thema auch auf dem Schirm, aber man muss jetzt natürlich auch das ein bisschen intensivieren und nicht einfach nur jetzt mit dem Status quo zufrieden sein. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist es genau auch das, was ihr mit Unternehmen macht, also die auch auf diesem Weg zu begleiten, auch auf diesen Transformationsprozess zu begleiten. Was ich bei euch auch ganz spannend finde, das hast du, Anita, beispielsweise auch bei dir so, zumindest in deinem LinkedIn-Profil auch drin stehen, euch geht es ja auch viel um die Menschen, also auch im Unternehmen und die Menschen. Und es wurde jetzt ja auch angesprochen, es geht auch um diese Nachhaltigkeitskommunikation, natürlich viel nach außen, aber ihr sprecht es auch an, auch in euren PDFs, es ist immer wieder auch nach innen. Also es sollten auch die Leute mitgenommen werden. Ihr hattet es vorhin auch angesprochen, auch die jungen Leute mitgenommen werden, weil Nachhaltigkeit ja uns alle betrifft, auch die SDGs uns alle was angehen. Wie macht ihr das? Wie versucht ihr auch das Personal zu diesem Thema oder die Unternehmen dazu zu bringen, auch das Personal mitzunehmen?
Ja, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man eigentlich sofort, wenn Projekte gestartet werden, überlegt, wie man die Mitarbeiter mit einbezieht. Ne? Weil es ist ja auch eine Win-Win-Situation. Wenn ich sie im Berufsfeld mit einbinde, können sie auch das mit in ihr privaten Leben nehmen und schauen, wie kann ich mich denn auch sonst da nachhaltiger aufstellen. Also im Prinzip, wie machen wir das? Wir bieten den Unternehmen durch Mitarbeiterumfragen oder durch Interviews verschiedener Methoden oder Workshop-Formate, World Cafés oder sowas an, sich halt aktiv an dem Thema einzubeziehen und einzubringen, ihre Ideen auch einen gewissen Stand zu geben, dass sie auch gehört werden. Denn ich glaube, es ist einfach ganz wichtig zu sagen, dass man nur gemeinschaftlich an dem Thema weiterkommt und weiterarbeiten kann und das Thema weiterentwickeln kann. Es bringt nichts, wenn es nur auf der obersten Hierarchieebene entwickelt wird, aber es halt in die untersten Hierarchieebene überhaupt nicht ankommt.
Wir machen quasi unterschiedliche Mitarbeiterbeteiligungskonzepte auch so von, wir gärtnern zusammen. Also wir gehen, also so richtig praktische Sachen auch, wo man sagt, okay, Müll sammeln ist beliebt, aber auch, sagen wir mal, wir gärtnern am Unternehmensgrundstück vielleicht zusammen. Es gibt auch so Tage der offenen Türen, die man mit Kunden zusammen gestalten kann. Wir machen da auch so SDG-Days, wo man dann quasi die SDGs, die ja häufig leider noch nicht so bekannt sind, im Unternehmen bekannter macht und laden da ein. Und da gibt es wirklich ganz, ganz schöne Beteiligungskonzepte. Und einerseits geht es immer darum, dass die Mitarbeiter quasi in ihrem eigenen Kerngeschäft auch, also wo bin ich, aber dann auch übergreifend, was kann ich denn fürs Unternehmen tun oder was kann ich vielleicht im sozialen Kontext auch tun. Also da gibt es unterschiedliche Konzepte, aber also uns ist ganz wichtig quasi, dass, sag ich mal, die Erlaubnis von oben kommt, sagt man ja so schön, Tone of the Top muss da sein, aber dann Kraft entwickelt es nur über die Mitarbeiter. Und wir sagen auch, der Mitarbeiter ist der erste Kunde. Also wenn die Akzeptanz bei den Mitarbeitern nicht da ist, brauche ich über Nachhaltigkeit im Außen gar nicht nachdenken. Die Nachhaltigkeitsstory muss erstmal den Mitarbeitern gefallen. Und das ist, finde ich, das Wichtigste. Also von daher, wir sind sehr, sehr stark an den Mitarbeitern interessiert und gehen immer erst über die Mitarbeiter und dann in Richtung Außenkommunikation. Also das ist schon was elementar ist, damit es auch Kraft entwickelt. Muss ja jeder was dazu beitragen. Und wie die Chiara sagt, also das, was man im Privatleben vielleicht schon macht, kann man mit in die Firma nehmen. Oder was man in der Firma sieht, kann man auch in Richtung privat mitnehmen. Also ich finde auch so Kantinen, immer Betriebsrestaurants, die zum Beispiel pflanzliches Essen verstärkt anbieten, ist ein total schöner Hebel auch für daheim dann sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle da Impulse reinzuholen.
Ich finde es sehr interessant tatsächlich, weil für mich, also weiß gar nicht auch, ob das so beabsichtigt ist oder ihr das auch so seht. Ich sehe das aber auf jeden Fall so, dass ihr eigentlich in eurer Unternehmensberatung auch und auf dem Weg zur Unternehmenstransformation, zu mehr Nachhaltigkeit, eigentlich im Kleinen das abbildet, was die SDGs eigentlich auch im Großen bewirken wollen. Also eben, dass es nur dieses Hierarchische von oben nach unten nicht funktioniert. Also natürlich ist es schön, dass alle Staaten sich zu den SDGs verpflichtet haben und auch auf nationaler Ebene versuchen, die Sachen bestmöglich umzusetzen. Aber ohne das Individuum, ohne auf der individuellen Ebene funktioniert es nicht. Das heißt, jeder von uns muss seinen Teil dazu beitragen, dass die SDGs auch erreicht werden. Wir müssen uns alle mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir müssen auch vielleicht unsere Gewohnheiten und sowas ändern. Und im Endeffekt macht ihr es im Unternehmen auch. Ihr arbeitet natürlich mit der obersten Ebene zusammen, aber versucht auch die, sage ich mal, jedes Individuum, jede Person im Unternehmen mitzunehmen, um nur sowas dann auch zu entwickeln und auch das Unternehmen nachhaltiger aufzustellen. Und finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Also
ich vielleicht noch ergänzen kann, dieses Community-Building ist auch total wichtig. Im Kontext Nachhaltigkeit, und das wollen ja Menschen auch viel miteinander lernen, weil in Richtung Nachhaltigkeit, das ist ein Feld, was noch nicht sehr bekannt ist und man teilweise auch noch nicht viel weiß. Und so dieses gegenseitige sich bestärken, lernen, funktioniert natürlich über eine Community total super. Und die kann man idealerweise auch einfach in Unternehmen übers Intranet aufbauen, sich austauschen, aber dann auch treffen. Natürlich, Präsenz ist wichtig, aber gerade in Corona-Zeiten war auch das ganze Thema digital total wichtig und da haben wir wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. einfach Nachhaltigkeits-Communities aufzubauen, wo Leute sich auch austauschen können und auch so miteinander lernen, einfach mal Links zusammenteilen, Filme anschauen. Es gibt ja ganz, ganz tolle Materialien zum Thema Nachhaltigkeit und die einfach miteinander zu teilen und zu diskutieren. Also das ist auch wirklich, wo ich immer dazu einladen würde, dann tatsächlich dieses Community-Building im Unternehmen dann auch echt zu fördern.
Ihr habt es jetzt auch angesprochen, eben Community-Building, die Leute abholen. Wir bewegen uns ja hier auch mit unserem Podcast so im Bereich Berufsorientierung, nachhaltige Berufsorientierung, Berufsorientierung in nachhaltigen Berufsfeldern. Generell finde ich euren Ansatz dabei auch sehr, sehr schön eigentlich sagen, dass in jedem Unternehmen jeder eigentlich auch zu mehr Nachhaltigkeit beisteuern kann. Im Unternehmen selbst und im Privaten natürlich auch. Wenn wir jetzt Richtung nachhaltige Berufsorientierung sehen und vielleicht der eine oder die eine Hörerin oder Hörer auch gerade in der Berufsfindung ist, was würdet ihr derjenigen oder demjenigen mit auf den Weg geben? Worauf sollten sie achten in der Berufsfindung, in der Berufsauswahl, um auch das Thema Nachhaltigkeit dann nicht nur im Privaten ausleben zu können?
Ich glaube, da habe ich einen guten Tipp. Das wäre eigentlich auch schon mal mein Trick 17 gewesen, aber den würde ich dann einfach mal vorziehen. Und zwar ganz zu Beginn eigentlich zu schauen, ich meine, das haben wir auch am Anfang des Podcasts gesagt, das ist das Thema der Jungen. Und vielleicht sollte geschaut werden, wenn man sich für Unternehmen interessiert, ja, wie weit ist denn das jeweilige Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit, wo ich, also in den verschiedensten Branchen. Man kann sich da informieren über die Nachhaltigkeitsberichte, falls das Unternehmen sowas hat. Oder wie stellen die sich im Internet halt zu dem Thema Nachhaltigkeit auf? Und auch sich ja zu schauen, dass das, was man halt gerne im Thema Nachhaltigkeit machen möchte, auch gehört werden oder kann. Ne? Also dass man da wirklich herzlich empfangen wird mit dem Thema und wir sagen auch immer so, wir wollen ja auch immer mit den Wollern zusammenarbeiten, dass das Thema halt ja vorangetrieben wird und auch durch die Jungen nach vorne gesetzt werden kann.
Also schon auch die Ermutigung, einfach dieses Thema nicht irgendwie unter den Tisch fallen zu lassen, sondern zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es und wie kann man sich einbringen, auch genau. Ins Unternehmen.
Ja. Ich kann gerne noch was ergänzen und zwar, ich bin ein großer Freund davon zu gucken, wo würde ich gern arbeiten. Also wenn ich jetzt ein junger Mensch bin, würde ich immer gucken, wo würde ich gern arbeiten und dann auch zu schauen, das Thema Nachhaltigkeit ist ein Thema unseres Jahrzehnts auf jeden Fall und ich glaube, jedes Unternehmen wird sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen müssen. Deshalb würde ich echt ermutigen, da einfach mal anzufragen. Bei den Firmen, die euch jetzt interessieren und dann zu sagen, ich würde gerne was im Kontext Nachhaltigkeit machen, weil das ist das, was gebraucht werden wird, in allen Unternehmen eigentlich. Und was wir natürlich erleben, Nachhaltigkeit hat ja auch ganz viel mit Sinnstiftung auch zu tun und dass viele Unternehmen, die das Thema heute adressieren, natürlich total viel Zulauf haben. Also es Unternehmen, die heute schon in der Öffentlichkeit mit dem Thema Nachhaltigkeit unterwegs sind, haben eine viel höhere Arbeitgeberattraktivität und Menschen wollen da hingehen. Aber ich würde echt einladen, einfach zu gucken, welches Unternehmen ist interessant und dann einfach da mal nachzufragen und nicht immer nur zu den offensichtlich Nachhaltigen zu gehen, weil tatsächlich wird jedes Unternehmen diesen Transformationsprozess eingehen müssen. Also die werden alle sich transformieren müssen und das zu begleiten, auch beim Unternehmen, was vielleicht heute noch gar nicht so weit ist, sondern zu sagen, hey, da kann ich richtig noch was bewirken. Ich gehe nicht zu denen, die schon super aufgestellt sind, sondern vielleicht auch zu denen, die am Anfang sind. Und dann kann ich auch zusammen lernen, Schritt für Schritt. Weil das ist, glaube ich, das Wichtigste so, dieses Nachhaltigkeit passiert Schritt für Schritt. Und da kann man ganz gut unterstützen als junger Mensch, weil die Motivation in dem Thema halt, glaube ich, einfach da nochmal ganz anders da ist.
Und ihr habt ja auch ein Tool, also was genau eigentlich das angeht, irgendwie das Thema auch im Unternehmen zu bespielen, vor allem für junge Leute. Das nennt sich Green Ambassadors. Ja. Wollt ihr vielleicht da kurz noch was dazu sagen?
Beim Green Ambassadors arbeiten wir eigentlich hauptsächlich mit den Azubis zusammen oder mit den die jungen Leute, die da Lust drauf haben, sich mehr oder weniger zum Nachhaltigkeitsbotschafter ausbilden zu lassen und zukünftig dann halt das Thema Nachhaltigkeit in dem Unternehmen weiterhin zu treiben. Grundsätzlich gehen wir dort halt eigentlich erstmal drauf ein, was ist eigentlich Nachhaltigkeit, also diesen ganzen Wissenstransfer, was man als wissen sollte vorher, bringen wir ihn einmal kurz bei Und dann gehen wir eigentlich auch schon recht schnell in die Praxis. Also was sind so typische Maßnahmen, wo man relativ schnell oder auch Quick Wins, die man relativ schnell umsetzen kann, um nachhaltiger zu werden? Und da haben wir eigentlich jetzt bisher immer gute Erfolge gemacht und die Azubis springen da echt drauf an und wollen anpacken und genau. Fangen an mit den Maßnahmen zu definieren und begleiten sie dann auch später in der Umsetzung, die sie aber hauptsächlich selber machen sollen, weil sie sind ja die zukünftigen Nachhaltigkeits-Ambassadors.
Und warum das Thema so wichtig ist und gerade eine emissionsarme oder auch klimaresistente Wirtschaft so wichtig ist, zeigen ja auch ganz aktuelle Zahlen, Daten und Ereignisse. Also wir haben die Überschwemmung leider in Deutschland, die vor kurzem war, die sehr verheerend war. Es gab aber auch Überschwemmungen in London. Es gibt gerade viele Waldbrände, Griechenland, Italien, die Türkei gerade stark betroffen. Und das sind natürlich alles Auswirkungen von unserem Handeln und vor allem natürlich auch vom Klimawandel. Das Jahr 2020 war das zweitwärmste Zeit der Aufzeichnung und ab April 2021, also gar nicht so lang her, ist der Monat gewesen, wo die meiste Kohlenstoffdioxidkonzentration in der Erdatmosphäre gemessen wurde. Also alles sehr, sehr imposante, negativ gesehen Zahlen, die uns wirklich vor Augen führen, wie viel wir noch machen müssen und wie viel Verantwortung auch in der Wirtschaft liegt. Deswegen freue ich mich sehr, euch heute hier gehabt zu haben und zu sehen, was man auch alles machen kann und dass es natürlich aber auch Möglichkeiten gibt, die Wirtschaft, die Unternehmen nachhaltig aufzustellen. Wir könnten natürlich noch über viel, viel mehr sprechen. Es waren auch immer wieder, habt ihr Sachen angesprochen, so ein paar Schlagwörter gegeben, die ich sehr, sehr spannend fand, wo ich gerne mehr drauf eingegangen wäre. Leider haben wir natürlich auch nur begrenzt Zeit. Eine Sache, die ich beispielsweise noch sehr, sehr spannend fand, die mich nicht so losgelassen hat, ist auch, dass ihr euch diesen Pendlerverkehr auch anschaut. Also dass ihr wirklich, das sieht man wirklich, dass ihr auch wirklich ganzheitlich denkt, weil das wäre beispielsweise von mir, der natürlich nicht als Unternehmensberater tätig ist, aber jetzt nicht unbedingt das allererste, worauf ich achten würde, weil ich gedacht habe, man schaut sich wirklich nur das Unternehmen an, vielleicht auch die Produktionskosten und alles drum und dran, aber dann wirklich auch zu schauen, okay, auf dem Weg hin und auch was da alles passieren kann, was man da einsparen kann, finde ich sehr, sehr spannend. Bin gespannt, vielleicht dann auch in der Vorbereitung in unseren Instagram-Posts noch mehr von euch zu erfahren. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, kann ich nur einladen, wirklich mal die Seite anzuschauen. Ihr seid ja auch noch in anderen Sachen aktiv, vielleicht auch euch zu kontaktieren, da ins Gespräch zu kommen, auch welche ja, Möglichkeiten es gibt. Genau, und abschließend, damit ich nicht so das letzte Wort habe. Chiara, du hast deinen Trick 17 schon ein bisschen vorweggegriffen, kannst natürlich aber auch noch einen neuen Trick sagen. Ansonsten Frage an dich, Anita. Der Podcast heißt ja Trick 17 und wir fragen immer unsere ExpertInnen am Ende nach dem Trick, wie man das SDG auch im Privaten vielleicht, wie man dazu beisteuern kann. Wir haben jetzt viel gesprochen, wie man es im beruflichen Kontext machen kann. Was wäre euer Trick zu mehr Nachhaltigkeit und zum Beitragen zum SDG 13, Maßnahmen zum Klimaschutz im Privaten?
Trick, den ich habe, ist so die Augen aufmachen. Und das heißt, erstmal schauen, was ich tun kann und dann wird man automatisch jeden Tag dazulernen. Und konkret heißt es, einfach mal den eigenen Fußabdruck messen. Da gibt es tolle Tools, also vom Umweltbundesamt oder vom WWF. Und da wird dann gefragt, wie ist mein Mobilitätsverhalten, wie ernähre ich mich, wie heize ich. Und wenn man die Fragen sich stellt, wird man sehr schnell einfach viel bewusster mit diesem ganzen Konsum auch umgehen. Also ich glaube, dieses Augen auf und mal schauen, wie bin ich heute unterwegs und dann einfach mal diesen, wirklich gucken, wie viel Tonnen verbrauche ich denn? Ich? Und dann kann man auch mal sagen, okay, ich verbrauche in Deutschland um die 10 Tonnen und wie viel verbraucht ein Inder? Eine Tonne. Und dann kann ich mich mal fragen, warum? Liegt es am Essen? Esse ich vielleicht zu viel Fleisch oder bade ich zu oft in der Woche oder was mache ich? Aber dieses einfach, und wo kann ich vielleicht auch verzichten? Muss ich fliegen? Kann ich vielleicht auch mal Bahn fahren? Aber dieses einfach so dieses mal messen und gucken und dann schauen, wie kann ich das selbst vielleicht für mich nach und nach ein Stück weit verändern? Das wäre so mein Tipp. Und tatsächlich ist dieser CO2-Rechner echt augenöffnend. Also von daher würde ich jeden einladen, das einfach mal zu machen.
Wir werden einen der CO2-Rechner für auch bei uns dann auf dem Instagram- und Facebook-Kanal dann verlinken, damit ihr dann auch die Möglichkeit habt, das mal mal zu bemessen. Finde ich sehr, sehr guter Trick, auch sehr konkret. Und kann mir sehr vorstellen, wenn man dann wirklich auch mal die Zahlen vor Augen hat, dass das wirklich was bewirken kann.
Vielleicht noch ergänzen, man kann tatsächlich auch gucken auf Produkte. Man kann heute schon gucken, okay, wie ist denn bei Produkten der Produktfußabdruck? Das ist auch ganz interessant beim Einkaufsverhalten. Mal zu gucken, habe ich ein klimapositives oder klimanegatives Produkt, was ich da gerade in Händen habe. Und es wird meiner Meinung nach auch kommen, dass zukünftig immer mehr Produkte tatsächlich einen CO2-Preis auch, also tatsächlich auf ihrem aufgedruckt haben.
Ja. Ich habe das jetzt beim Lidl war es, beim Einkaufen auch gesehen, die haben schon diese Skala A bis ja. F ist es, glaube ich, um zu sagen, wie klimaneutral die Produkte sind. Also jetzt in Berlin war ich, waren noch nicht alle Produkte skaliert, aber schon relativ viele. Genau. Chiara, möchtest du noch einen Trick hinzufügen als Abschluss?
Ja, kann ich gerne machen. Also ich würde einfach an der Stelle jeden einladen, sich mal mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Ich glaube, es ist einfach gar nicht so schwer, wie man sich vielleicht in den Anfangszeiten sich da so denkt. Es ist super einfach. Guckt einfach mal um euch herum. Da gibt es schon bestimmt das ein oder andere, was man anpassen kann. Und auch schon so werden super viele CO2 oder der CO2-Ausstoß minimiert.
Sehr schön. Also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört. Jeder kann was dazu beitragen. Traut euch einfach. Informiert euch. Schaut. Haltet die Augen offen. Rechnet vielleicht auch mal einfach mit dem CO2-Rechner euren Fußabdruck aus und schaut dann, welche Möglichkeiten es gibt, den zu reduzieren. Bei euch beiden möchte ich mich ganz herzlich bedanken, vor allem, dass ihr den Weg auf euch genommen habt und für das interessante und inspirierende Gespräch. Und
ja, vielen Dank. Auch dir, Nick. Also ich finde, was ihr mit Starkmacher macht, ganz wundervoll. Und ja, wir waren sehr, sehr gern hier und kommen auch gern wieder und freuen uns über Verbindungen und ganz toll. Also alles Gute für Starkmacher. Und ich finde auch wundervoll, dass die SDGs über dieses Format noch bekannter werden. Wir tun es in Unternehmen auch und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diese Nachhaltigkeitsziele einfach publik zu machen.
Schön. Also ihr seid immer herzlich willkommen bei uns hier in Mannheim.
Vielen herzlichen Dank.
Genau. Und auch nochmal Dank an unsere Partner hier in Nox Proberaum. Ist wirklich ein schönes Ambiente. Sehr, sehr angenehm hier die Podcasts aufnehmen zu dürfen. Also vielen Dank dafür. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hoffen wir, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir. Also ihr beim Hören, wie wir beim Sprechen. Und ich freue mich, wenn ich euch dann auch zum nächsten Podcast Trick 17, den starken Podcast zu den SDGs, begrüßen darf. Bis dahin, alles Gute.